Hört man mich? Oh, ja. Ich dachte gerade eigentlich, Lea hat so schön gepredigt gerade, das, was sie gesagt hat, da brauche ich gar nichts mehr sagen, oder? War das eingeübt, Christine? Ehrlich? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wünsche uns allen für die Predigt jetzt ganz besonders, dass Gott unser Herz aufschließt, unsere Ohren, unseren Verstand, weil es ist manchmal nicht einfach zu verstehen, was das ist mit Jesus. Und dieses Leben nach dem Tod klingt ja unglaublich. Und da muss Gott ein bisschen nachhelfen, dass wir merken im Herzen, das stimmt, das ist wahr, darauf kann ich vertrauen im Leben hier und auch im Angesicht des Todes. Das wünsche ich uns allen, Gottes Gnade, seinen Heiligen Geist und seine Barmherzigkeit. Amen. Ihr habt es eben gehört im Predigttext, im alttestamentlichen Predigttext, Gott kann schaffen. Gott kann kreieren. Und diese Eigenschaft, die gibt es tatsächlich für uns Menschen nicht. Das kann nur Gott und wir als Menschen können es nicht. Wir dürfen und können all das, was Gott geschaffen hat und zur Verfügung stellt, nutzen, kombinieren, zusammenpuzzeln, Medikamente rausmachen, technische Erfindungen, all das geht. Aber der Mensch muss sich bewusst sein, wir benutzen nur das, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, und schaffen können wir gar nichts. Und was schafft Gott? Gott schafft Leben. Leben ist das, was Gott schafft. Leben ist das, was Gott im Sinn hat. Und das ist sein Wille. Lasst euch von niemandem anderen etwas anderes einreden. Gott schafft Leben und sein Wille ist, dass jeder Mensch lebt. Und der Tod, heute am Ewigkeitssonntag, was ist mit dem Tod? Tod ist eine Konsequenz der menschlichen Rebellion gegen Gott. Das will ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wegen dieser menschlichen Rebellion gegen Gott, von der ganz am Anfang in der Bibel berichtet wird, ist der Tod in unser Leben gekommen. Tod und Sterben waren kein Bestandteil von Gottes Schöpfung und auch nicht seines Willens. Aber die Konsequenz ist logisch. Wer von dem Gott der Bibel nichts mehr wissen will, der das Leben schafft, der trennt sich eben auch vom Leben. Das ist die logische Konsequenz, oder? Ich glaube nicht an Gott und dann gehe ich einen Schritt vom Leben weg und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Genauso wie Kälte nur die Abwesenheit von Wärme ist, genauso wie die Dunkelheit nur die Abwesenheit von Licht ist, genauso wie der Tod Abwesenheit vom Leben ist, genauso ist mein Tod die Konsequenz aus meiner Trennung von Gott. Für uns gehört der Tod einfach zum Leben dazu, ist Teil unserer Existenz. Wir kennen das doch nicht anders. Ein Leben ohne Tod, höre ich ganz oft, kann ich mir nicht vorstellen. Und dass da noch etwas danach kommen soll, kann ich nicht glauben. Aber für Gott gehört der Tod nicht zum Leben dazu. Aber der Tod ist eben die Folge aus der Freiheit, die Gott uns schenkt, ein Leben ohne ihn führen zu dürfen. Und getrennt von Gott zu leben, ist die Zusammenfassung aller Sünde. Sünde heißt, ich lebe getrennt von Gott. Da kann man natürlich die Liste aufzählen mit den einzelnen Dingen, die man als Sünde bezeichnet. Aber insgesamt ist dieser große Ball, der große Berg von Sünden in meinem Leben, einfach mit der Überschrift versehen, ich bin getrennt von Gott. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden, das heißt, ich bin getrennt vom Leben. Und dann sagt Gott, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lohn ihrer und deiner Sünde ist der Tod und Lohn ihrer und deines Glaubens an Jesus Christus ist das ewige Leben. Und da haben wir es wieder. Glaub an Gott über seinen Sohn Jesus Christus und du bist verbunden mit dem Leben. Tu das nicht. Und du hast kein Leben. Also wähle, entscheide dich hoffentlich fürs Leben. Und unser Predigtext möchte uns die Entscheidung einfach machen, finde ich. Er möchte Werbung machen für das Leben, möchte es uns auf Deutsch gesagt schmackhaft machen. Und Leben ist nur bei Gott zu finden. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, sagt Gott in Jesaja Kapitel 65. Freuet euch und seid fröhlich über das, was ich, Gott, schaffe. Gott wird also in Zukunft nochmal aktiv werden. Die Schöpfung ist nicht mit den 7 Tagen abgeschlossen, sondern es gibt noch mehr, was Gott schaffen wird. Die Schöpfungsgeschichte ist nicht abgeschlossen. Gott wird das Leben wiederherstellen. Und deswegen sagt er, freut euch. Seid fröhlich darüber. Wieso? Weil wenn Gott etwas schafft, geht es nur ums Leben und nicht um den Tod. Und deswegen kann unsere Freude darüber einfach nur grenzenlos sein. Auch wenn Jesus immer wieder von Gottes Reich spricht, dann geht es um das Reich, in dem Leben zu finden ist. Es hört sich an wie ein abgehobener, frommer, theologischer Begriff. Ich habe das Reich Gottes in meinem Herzen. Aber möchte einfach nur sagen, ich habe das Leben gefunden. In Jesus Christus, der mich zu Gott führt. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Manchmal klingt das in frommer Sprache einfach nicht mehr zugänglich. Bei Gott ist dein Leben zu finden. Ergreife es. Und dann ist in Wahrheit die Freude darüber, was Gott da schaffen wird, was wir hier hören, noch viel, viel größer, weil es noch viel, viel mehr zu berichten gibt. Aber man merkt schon bei Jesaja, im Alten Testament, diese Freude, die spürt man während des Lesens. Lassen Sie das Wort nochmal lauschen, was Jesaja schreibt, über diese neue Welt, die Gott schaffen wird. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Oh ja, Jesaja freut sich. Es geht hier natürlich erstmal um das Volk Gottes, das gefangen ist, weggeführt aus der Heimat. Und Jesaja sagt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Gott wird eine neue Welt schaffen, eine neue Hoffnung, neues Leben. Freut auch, auch wenn die Situation gerade nicht so toll ist, dunkel ist. Die waren in Gefangenschaft, mussten für andere arbeiten, hatten nichts von ihren Früchten. Und Jesaja sagt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Freut euch da drauf. Und eine kleine Anmerkung für die Bibelkenner unter uns, ein bisschen Schwarzbrotwissen. Jesaja spricht hier nicht über das sogenannte tausendjährige Reich, was die Bibel auch erwähnt in Offenbarung 20, sondern hier geht es tatsächlich um das Paradies, die Welt, die nach dem Tod kommt, der Himmel, das Leben, das ewige Reich. Auch vom tausendjährigen Reich berichtet die Bibel. Das ist eine Zeit, in der Frieden herrscht, der Satan in den Abgrund geworfen wird, aber noch nicht endgültig besiegt ist, und da herrscht auch Friede. Auch da wird erzählt, der Löwe liegt beim Lamm. Aber hier ist klar zu sagen, da ist der Hinweis für uns, wie wir uns das Leben nach dem Tod vorstellen können. So ungefähr. Und dann ist es Johannes in der Offenbarung 21, der das noch toppt und nochmal ganz klarstellt, was es noch zu berichten gibt. Denn er nimmt die gleichen Worte von Jesaja 65 und fängt an und schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und auch davon berichtet Jesaja. Von diesem himmlischen Jerusalem, was nichts mit dem alten Jerusalem zu tun hat, sondern es ist Gottes Stadt, die vom Himmel herunterkommt. Glänzend und schön und unbeschreiblich. Also Gott schafft etwas komplett Neues. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues himmlisches Jerusalem. Die Worte, die Jesaja benutzt, sagt auch Johannes in Offenbarung 21. Also die beiden gehören zusammen und berichten über das Leben im Paradies, wie wir uns das so vorstellen können. Und das wollen wir doch mal gucken, wie ist das denn überhaupt? Das ist ja unfassbar. Ne? In dem Lied haben wir eben gesungen, ist der Blick in die Zukunft auch mir verhüllt, vertraue ich still. Und hier haben wir so ein paar Hinweise, wie wir uns das tatsächlich vorstellen können. Dass es nicht alles verhüllt ist, sondern es gibt diese Puzzleteile über das Leben nach dem Tod, die wir lesen können, über die wir lernen können und die wir ins Herz lassen können und sagen, Mann, wird das schön. Ich weiß nicht, warum Jesaja nicht alles in der Ausführlichkeit beschreibt. Ich weiß auch nicht, ob Gott ihm alles gezeigt hat oder nur so kleine Einblicke, was er hier so beschreibt in seinem Text. Oder ob es für Jesaja einfach unbegreiflich ist, was Gott eigentlich vorhat. Jesaja beschreibt ja, dass er 100 Jahre alt wird, er gilt als Knabe, aber irgendwann ist bei Jesaja immer noch das Ende mit im Spiel, der Tod. Ist es vielleicht für Jesaja zu schwer zu begreifen gewesen, dass der Tod nicht mehr zum Leben gehört? Oder hat es einfach nicht von Gott gezeigt bekommen? Bei Jesaja in seiner Vision, in das, was er beschreibt, endet das Leben immer noch. Nur das ganz Schlimme ist ausradiert. Dass kleine Kinder sterben, Neugeborene, dass dieses Leid weg ist, ist klar. Aber Menschen sterben trotzdem noch. Aber die Wahrheit ist, und die lesen in Offenbarung 21, in Gottes Paradies, in Gottes Reich, in Gottes neuer Welt gibt es keinen Tod mehr. Nicht nach 100 Jahren, nach 200, nach 1000, nach 10.000 Jahren. Es ist ein ewiges Reich. Und Johannes versteht es und schreibt es. Und jeder von euch, der bei einer Beerdigung von mir war, weiß, am Grab lese ich diese Stelle. Wieso? Weil die uns Hoffnung und Trost gibt. Das sind Offenbarung 21, die Verse 4 und 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Da ist nur pures Leben, weil Gott es schaffen wir, diese neue Welt. Und es geht nicht nur darum, dass Leid und Tränen weg sind und alle ein hohes Alter erreichen, und dann zufrieden einschlafen, sondern der Tod wird nicht mehr sein. Und das ist eine schöne Vorstellung. Ich möchte nicht über irgendwelche Jungfrauen nachdenken, die ich als Belohnung kriege im ewigen Reich, sondern ich möchte von dieser Angst erlöst werden. Ich möchte leben. Ich möchte, dass der Tod weg ist, das Leid weg ist, die Tränen weg sind. Und das ist ein Versprechen Gottes, was ins Herz trifft. Und ich meine männlichen Begierden stillt. Das, was mir hier zu schaffen macht, das Herz schwer macht, mir Löcher ins Herz reißt, der Tod, dem möchte ich loswerden. Ich weiß nicht, wie es dir oder ihm geht. Aber ich finde das eine wunderbare Hoffnung, ein wunderbarer Glaube. Die Frage ist nur immer, vertraust du darauf? Es ist naiv. Ich kann euch keine Beweise vorlegen, keine Fotos zeigen, von diesem Leben nach dem Tod. Aber Jesaja und Johannes beschreiben diese Welt. Und ich finde mich darin wieder. Ja, diese Hoffnung, die will ich auch haben. Und dann sollte es eben klar sein, und das war Jesaja auch schon, der berichtet auch davon, dass Gott das nicht einfach so pauschal verschenkt, dieses wunderbare Leben. Der Mensch, der sich in seiner Entscheidungsfreiheit gegen Gott entscheidet, also ein Leben ohne Gott zu führen, wird auch in Gottes geschaffener, makel- und todloser Welt nicht dabei sein. Gott beschreibt das Verhalten von Menschen, die nicht dabei sein werden, schon in Jesaja. Im gleichen Kapitel, 65, Vers 12. Dort schreibt er, denn ich rief und ihr habt nicht geantwortet. Ich redete und ihr habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht gefiel und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte. In einer anderen deutschen Bibelübersetzung heißt es etwas verständlicher vielleicht: Denn ihr habt mir nicht geantwortet, als ich euch gerufen habe. Ihr habt getan, was ich nicht leiden kann. Ihr habt euch für das entschieden, was ich nicht möchte. Und Gott ruft jedem Menschen zu, was er in folgender Bibelstelle sagt, Matthäus 17, Vers 5. Dies, Jesus Christus, ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt kommt's: Den sollt ihr hören. Also Gott ruft und sagt: Hört auf Jesus. Das ist das, was Gott möchte. Also hört. Hört, was Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Dann stellt er seinem Gegenüber in der Bibel an der Stelle die Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Und ein Ja von Ihnen und dir ist die Eintrittskarte zum Leben. Und das ist das Schöne: Gott hat es leicht gemacht, diesen Zugang. Wir denken ja immer, wir müssen uns jetzt an die ganze Palette von Geboten halten und erst, wenn ich bei Gott mindestens 75% erfülle, dann darf ich rein. Ist aber nicht. Aber dieser Glaube ist so tief in unseren Herzen, in unserer Seele, dass wenn ich sündlos durchs Leben gehe, mir Gott Segen schenkt und dieses Leben. Aber das stimmt nicht. Es ist das einfache Ja zu Jesus. Das einfache Ja zu Jesus, das manchmal gar kein Ja sein muss, sondern nur eine Bitte. Der Verbrecher, der Schwerverbrecher am Kreuz, bittet Jesus: Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reicht aus. Das reicht aus. Kein langes, einwandfreies Leben, keine Taufe, sondern die ganz einfache Bitte, dass Jesus mich nicht vergessen möge in seinem Reich. Und er hat die Eintrittskarte bekommen. Zu diesem Leben, das Jesaja beschreibt und Johannes so schön in der Offenbarung. Mit einem Nein steht man eben vor verschlossener Tür. Wir haben es gehört bei den Jungfrauen. Man steht da und klopft an. Gott hat den Zugang zum Leben so leicht gemacht durch dieses Ja. Verpasst es nicht. Verpasst es nicht. Ein Ja zu Jesus reicht, weil es deine Schuld und Sünde beseitigt, die dich von Gott, vom Leben trennt. Und darin besteht ja Gottes unglaubliche Gnade. Unverdient kriegen wir dieses Geschenk, dieses Leben. Unverdient. Ich freue mich, wenn ihr jeden Sonntag zum Gottesdienst kommt. Aber müsst ihr nicht. Wenn ihr Ja zu Jesus sagt, habt ihr alles, was ihr braucht. Bitte kommt trotzdem. Bitte kommt trotzdem. Sonst wäre es ein bisschen leer. Es ist immer so schön, wenn es hier voll ist hier. Ich freue mich immer. Denn das ist die Barmherzigkeit, dass es Gott nicht darum geht, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, da ist Sünde, da musst du erstmal dich verbessern, erst dann kannst du zu mir kommen, sondern Gott sagt, du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Nimm dich in meine Arme, wenn du Ja zu Jesus hast, auf meinen Sohn hörst, hast du alles, was Leben ist. Unverdient, allein aus Gnade. Wieso gibt es in Gottes Welt kein Leid und keine Tränen mehr? Wieso nicht? Und das beschreibt Jesaja so wunderbar, wie ich finde. Und da sind auch noch ein paar Dinge enthalten bei Jesaja, die Johannes wieder nicht sagt. Deswegen ist es so wichtig, diesen Text auch zu kennen. Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Es gibt keine Tränen und kein Leid mehr, weil Gott handelt, noch bevor etwas geschehen kann. Das Leid und Tränen verursacht. Jesaja schreibt in Vers 24, und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich Gott antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Es soll geschehen. Bedeutet, für unsere gegenwärtige Welt, für unsere jetzige Kommunikation mit Gott, dass es noch nicht so ist. Hier müssen wir noch bitten, klopfen, suchen, beten. Und Gott wird geben, aufmachen und finden lassen. Ja. Und dann hört Gott und er hört Gott unsere Gebete. Das ist so hier. Aber ein Gottes neuer Schöpfung hat unsere Kommunikation mit Gott eine ganz andere Qualität. Ehe sie rufen, will ich antworten. Ehe sie rufen, noch bevor irgendwas passiert, wo wir denken, jetzt müsste ich mal mit Gott reden, damit er das beseitigt, mir was schenkt. aber noch ehe sie rufen, wird er es geben. Und dann kann nichts mehr passieren, was Leid verursacht, uns traurig macht, uns das Leben schwer macht. Auch die Erlebnisse aus unserem alten Leben werden angesichts des Lebens in Gottes neuer Welt nicht mehr unser Leben schwer machen. Viele von uns, ich würde sagen fast alle, haben Menschen in ihrem Leben verloren. Das tut weh. Und manchmal bleibt diese Narbe ein ganzes Leben, dieser Schmerz, weil jemand fehlt im Leben. Das kann man nicht schönreden. Und das nimmt man mit, auch in Gottes Welt. Und dann sagt Gott, das Leben dort ist so schön. Du wirst dich so rundum wohlfühlen, dass all den Schmerz, all den Verlust, den du mitbringst in diese neue Welt, einfach weg ist. Du nimmst es dir nicht mehr zu Herzen. Erinnerungen, alte Verletzungen, die ihr erfahren habt auf eurem Lebensweg, machen euer Herz nicht mehr schwer. Und dann merkt ihr, wie leicht und schön die Welt Gottes sein wird. Jeder von uns hat Pakete, die er mitträgt, die er aufmacht manchmal, wo er darüber nachdenkt, dass einem weh getan hat. Alte Generation, die neue Generation, alle sammeln in ihrem Leben Dinge, die sich schwer anfühlen auf dem Herzen. Wo man dann sagt, wenn ich vor Gott stehe, dann sage ich ihm erstmal, was das soll. Da frage ich ihn erstmal. Aber ich sage euch, wenn du vor Gott stehst, dann wird das alles weg sein. Da fällt dir keine Frage mehr ein, weil du so baff sein wirst, wie schön das ist. Und Jesaja schreibt das so wunderbar in Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das ist toll. Das wünsche ich mir. Wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für dein Leben. Das, was wir uns alles zu Herzen nehmen, fällt von uns ab, wird in Licht getaucht. Wunderbar. Also, es lohnt sich. Es lohnt sich, Ja zu sagen oder zumindest, wenn du zweifelst und sagst, ist mir immer noch zu unglaublich, glaube ich nicht dran. Neulich wieder jemand gesagt, die Bibel übertreibt ja, das stimmt alles gar nicht. Aber gebt Gott mal einen Vertrauensvorschuss, sprecht ihn an und lasst euch mal in diesen Gedanken fallen, dass nach dem Tod diese Welt auf dich warten könnte. Ja, von mir aus ist das naiv. Von mir aus können mich andere auslachen. Aber aus der Quelle der Kraft, aus der man dann leben kann, das ist unglaublich. Denn das ist ja auch der Sinn und Zweck, warum Gott es uns verrät, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es wunderschön ist. Es bringt mir etwas zu sagen, ich weiß, wohin ich nach dem Tod gehe. Und ich habe schon so ungefähre Vorstellung, wie das sein wird. Und ich freue mich drauf. Corrie ten Boom sagte mal, es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Und ich ergänze, dass ich die Fahrkarte auch nicht wegwerfe und aus dem Zug springe, weil ich weiß, dass die Endstation auf meiner Fahrt hell, herrlich, voller Licht ist, wunderbar, voller Leben, ohne Tränen und Tod. Und dass ich einfach manchmal diese dunklen Passagen in meinem Leben durch muss. Aber ich freue mich, weil ich weiß, was am Ende auf mich wartet. Und das tut doch gut. So kann ich durchs Leben gehen, auch durch schwere Zeiten. Auch durch schwere Zeiten. So eine kindliche Vorfreude. Wieso nicht? Wir sind alle erwachsen, wir zeigen nicht mehr, was wir im Herzen haben. Wir haben immer so ein emotionales Gesicht, was nicht in unser Herz blicken lässt. Aber so eine kindliche Vorfreude, dass man sagen kann, wenn einer fragt, und was glaubst du, was nach dem Tod kommt? Oh, da kann ich dir was erzählen. Wie schön das wird. Was das für ein Leben sein wird. Einfach wunderbar. Und ich sage dir, das färbt ab. Wenn Leute dann sagen, ach, nach dem Tod kommt nichts, da ist die Klappe zu, alles dunkel, alles tot. Super. Tollen Glauben, den will ich nicht haben. Ich nehme den aus der Bibel. Ich nehme den aus der Bibel und den lege ich euch ans Herz. Gerade heute, wo man eben über den Tod nachdenkt. Und wenn man über den Tod von anderen Menschen nachdenkt, denkt man auch an den eigenen. Hoffnung und Freude bringt es, wenn du diese Hoffnung im Herzen hast, diese Zukunft. Und dann eben noch der Bonus, warum das gut ist. Weil ich schon weiß, wenn ich in diesem Zug sitze, Richtung schönes Leben, kriege ich in dem Augenblick schon was von dem Leben ab, wenn ich in dem Zug sitze. Bedient mich Gott schon, gibt mir Gutes im Leben und lässt mich eben spüren, dass er mich begleitet in dieser Welt. Aber es ist immer nur ein Teil, was ich jetzt schon im Leben kriege. Das Ganze, Reich Gottes, gibt es erst am Ende, wenn ich angekommen bin. Ich jedenfalls bin dabei. Ich lasse mir auch diese Hoffnung nicht nehmen, auch wenn mich andere Leute auslachen. Vor allen Dingen, ich habe bis jetzt noch keine Alternative gefunden, die da mithalten kann. Und ich habe auch aufgehört zu suchen, weil ich da angekommen bin, wo ich mich wohlfühle und geborgen. Amen.